Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist der Tobias Brandner. Herzlich willkommen.
Danke, Felix.
Nicht ganz extra angereist für uns aus Hongkong, aber immerhin zu Gast hier in der Schweiz aus Hongkong. Tobias, du lebst seit über 25 Jahren in Hongkong, lehrst dort an der Theologischen Fakultät der Universität und schaffst für Mission 21 und bist auch Gefängnisseelsorger.
Ja.
Und wir nehmen das Gespräch auf, auch ein bisschen aus Anlass von einem Artikel, der im Reformiert erschienen ist, wo es darum geht, dass jetzt gerade der Architekt Dirk Mönch eine grosse Kirche plant in China. Und das ist ja zuerst mal so ein bisschen überraschend, dass in China grosse Kirchen gebaut werden, im kommunistischen China. Und es ist ja tatsächlich so, dass also du wirst auch in dem Artikel, den ich dann in den Shownotes wird verlinken, zitiert mit dem Satz: Der Boom des Christentums in China sucht seinesgleichen. Und ich würde gerne gerade da einsteigen. So ein bisschen deine Analyse. Erstens, an was zeigt sich der Boom? Und zum anderen, warum boomt das Christentum so in China?
Ja, bevor ich auf den Gang gehe, möchte ich auch dem Architekt, Dirk Mönch, gratulieren. Ich finde das sehr, sehr schöne Kirchenbauten, die er da plant. Und China ist tatsächlich immer wieder überraschend. Eine andere Überraschung, vielleicht auch eine kleine Anekdote, ist, dass der einzige Ort weltweit, wo es ein Museum gibt oder zumindest gegeben hat, zur Geschichte von der Basler Mission steht nicht etwa in Basel. Es hat dort ein Archiv, was sehr wertvoll ist, was sehr viele gute Gegenstände hat, aber es steht in Shenzhen. Und Shenzhen ist die berühmte Multimillionenstadt, wo in den letzten 50 Jahren, 40 Jahren gewachsen ist, direkt angrenzend an Hongkong, was auch schon eine Mehrmillionenstadt ist, aber unterdessen übertrumpft wurde von Shenzhen. Und Shenzhen ist der Sitz von Huawei und Tencent, glaube ich, und allen möglichen grossen Tech-Giganten. Jawohl. Und Shenzhen steht natürlich für den Wunsch von China, sich als globale Supermacht und vor allem auch als technologische Supermacht zu entwickeln. China ist ein sehr autokratisch geführter Staat, das wissen wir alle. Aber eben immer auch wieder ein überraschender Staat. Und da muss man immer dran denken, wenn man über China redet. Es China, obwohl sehr zentralistisch regiert und obwohl sehr ein einheitlicher Staat, einheitlich regiert von der Kommunistischen Partei, ist einfach ein riesig grosses Land. Und da gibt es tatsächlich immer auch wieder lokale Unterschiede. Also, und das können sogar kleinräumige Unterschiede sein, das kann irgendein Beamter sein, der eher freundlich ist im Christentum gegenüber oder einer, der eben eher unfreundlich ist, und dann kann die Religionspolitik auch wieder schon wieder anders aussehen.
Das geht so weit, dass vielleicht niemand eine Kirche gebaut werden kann und niemand anders nicht?
Genau, und im anderen Ort abgerissen werden. Also so, man hat ja gehört, viele Leute haben das gehört, auch in Europa, dass während einiger Zeit sehr viele Kirchen auch abgerissen worden sind aufgrund von sogenannten Illegalitäten. Aber das ist Teil vom Herrschaftssystem, dass man immer auch quasi in allen Bereichen, im Steuerwesen, im Finanzwesen, im Bauwesen und so weiter, immer Grauzonen lässt, so dass man eigentlich jederzeit jemandem vorwerfen kann, etwas ist illegal.
Und also aufgrund von bürokratischen Vorschriften eigentlich?
Aufgrund von, jawohl. Ja.
Diktatur und der Bürokratie.
Ja, jawohl, aber es ist sozusagen sehr bewusst gemacht, so dass es immer wieder so Regeln gibt, die quasi gelten, aber gleichzeitig nicht gelten. Mhm. Wo niemand sich daran hält, aber wenn man sich dann nicht daran hält und dann irgendwie ein Konflikt kommt mit der regierenden Partei oder so, dann hat die Regierung immer auch einen Grund, dich zu schikanieren.
Mhm. Also ich kann immer den Videoschiedsrichter anrufen und das Urteil revidieren.
Genau. Übrigens nicht wegen der EM in die Schweiz gekommen, sondern weil einfach der Sommer da in der Schweiz sehr, sehr schön ist. Und,
okay.
Aber ich nutze es natürlich und schaue die EM auch. Darum kann es sein, dass im einen Ort ein Kirchen abgerissen wird und vielleicht 100 Kilometer davon entfernt auch ein Religionsbeamter eine christliche Gemeinschaft darin unterstützt, neue Kirchen zu bauen.
Aber das heisst ja, dass die Beziehungen von diesen Kirchen, wo sie ja durchaus, es gibt ja so offiziell anerkannte
Kirchen
in China. Die sind ja aber dann nicht verbunden mit der Provinzregierung, oder ist das auch wieder quasi provinziell
doch
je geregelt?
Das ja,
ist
also
gar nicht zentralstaatlich.
Es ist zentralstaatlich, es gibt eine Art, sehr kompliziert, es gibt eine Art wie eine Doppelstruktur von der Regierung in China. Also einerseits gibt es die Partei, und die Partei tut eigentlich alle politische Grundsätze entwickeln und planen, und umgesetzt werden dann die von der Regierung oder vom Staat. Und das wird dann, gibt's sozusagen die Staatsebene, also die nationale Ebene, und dann gibt es die Provinzebene, und dann gibt es noch City, also eine tiefere Ebene, und es gibt dann eine weitere und dann Bezirksebene und so weiter. Und da gibt es verschiedene Ebenen, und in all diesen Ebenen haben wir immer quasi eine Doppelstruktur. Einerseits ein Parteivertreter und dann der Regierungsvertreter. Und der Parteivertreter ist immer über dem Regierungsvertreter. Aber je nachdem kann man einen Ort eben in irgendeiner Provinz oder in einem Bezirk ein gutes Verhältnis besteht zwischen der Kirchenleitung und der staatlichen Führung oder sogar der Partei, und dann kann so etwas durchaus passieren. Aber vielleicht in dem nächsten Bezirk ist dann das wieder anders. Also, und dann, jawohl, und dann hat es immer eine Doppelstruktur auch von den Kirchen. Also einerseits gibt es, das ist wohl bekannt, die staatlich registrierten Kirchen. Das heisst dann Free Self-Patriotic Movement und Chinese Christian Council. Das sind eigentlich zwei Organisationen, aber man kann es zusammenpacken in eins. Das ist die staatliche Kirche, staatlich registriert, staatlich anerkannt. Und dann gibt es die sogenannte Untergrundkirche oder Hauskirche. Ich würde es schlicht nennen, eine nicht registrierte Kirche, die können natürlich keine so Kirchen bauen. Was die können, ist allenfalls irgendwo einen Raum in einem mieten, teilweise auch einen grossen Raum oder ganze Etage in einem Wolkenkratzer in Beijing oder so, und können auch kaufen und können dann dort ihren Gottesdienst veranstalten. Oder in einem Hotel jeweils am Sonntagmorgen irgendwie einen Konferenzsaal mieten und dort ihren Gottesdienst abhalten. Aber das ist, also nicht registrierte Kirchen sind in den letzten paar Jahren massiv unter Druck gekommen. Seit der Xi Jinping eben mit wachsender, mit eiserner Faust regiert.
Wenn wir mal bei den registrierten Kirchen bleiben, wo ja auch jetzt der Artikel betrifft und auch, also eben das sind die zum Teil Kirchen bauen. Was müssen wir da uns für Kirchen darunter vorstellen? Also sind das charismatische Kirchen, die quasi in China selber entstehen? Oder sind das quasi Exportgüter, die irgendwie verhängt sind mit anderswo domestizierten Kirchen? Kann man da generelle Aussage machen dazu?
Die Kirchen sind gute Leute. Das sind also nicht, weil die jetzt registrierte Kirchen sind oder staatstreue Kirchen sind, die in irgendeiner Form schlecht. Das sind sozusagen auf der Grassroots-Ebene, wenn man so sagt. Also auf der normalen christlichen Teilnahme sind das gute Leute. Teils sind die Kirchen quasi gegründet worden in der missionarischen Zeit, also vor 1949, von westlichen Missionsgesellschaften. Zu einem grossen Teil sind sie aber auch in den letzten Jahrzehnten entstanden, weil eben das Christentum massiv gewachsen ist. Und das sind durchaus lokale Kirchen. Also das soll man, auch wenn man da teilweise Elemente von charismatischem Christentum entdeckt, soll man in keiner Weise meinen, das ist jetzt ein westlicher Import. Weil das charismatische oder das pfingstliche Christentum ist weltweit im globalen Süden am Wachsen und hat eine grossartige Fähigkeit, sich eben auch mit lokalen Gepflogenheiten zu verbinden und ist darum sehr attraktiv und ist auch sehr kontextuell. Also Pfingstkirchen sind in keiner Weise einfach Import vom Westen, sondern sind etwas durchaus auch lokal gewachsenes. Es gibt Leute, die sagen, quasi die Pfingstkirchen im chinesischen Kontext sind quasi die christliche Formen vom Daoismus. Also der Daoismus ist, wo quasi christianisiert wird, wird dann quasi zu einem pfingstlichen Christentum.
Und kannst du das genau erklären? Also wäre das für ein chinesisches Christentum?
Ja, man kann es noch besser erklären mit dem Zusammenhang in Korea. Also ist eigentlich, zuerst ist der Gedanke auch formuliert worden im Zusammenhang mit dem Korea, wo man ein starkes pentekostales Christentum hat und ein starkes evangelikales Christentum. Und dort kann man sagen, dass das evangelikale Christentum ist quasi eine christianisierte Form vom Konfuzianismus. Und das pfingstliche Christentum ist eine christianisierte Form vom Schamanismus. Der Schaman, das ist dann quasi der, der vermittelt zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, der auch Träume deuten kann, der allenfalls gewisse magische Handlungen vornehmen kann und damit Heilung bringen kann und. Und das sind typische Elemente, die man auch beim pentekostalen Pfarrer teilweise dann entdecken kann. Und der Daoismus, jetzt für den chinesischen Kontext, hat gewisse strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Schamanismus. Der Schaman spielt im Daoismus eine weniger starke Rolle, aber dass man gewisse liturgische oder magische Handlungen vornimmt, um gewisse innerweltliche Veränderungen, Verbesserungen, Heiligen und so weiter vorzubringen. Das ist etwas, was man auch vom Daoismus kennt. Und damit ist eben der Daoismus oder in Korea dann der Schamanismus in christlicher Form dann quasi zum Pentekostalismus geworden.
Und das heisst, dass die Priester, die zehn Priesterinnen, also ist das...
Ja, absolut.
Die haben dann eher eine herausgehobene Funktion.
Jawohl, jawohl.
Also wirklich so eine mittlerine Funktion.
Jawohl, der Pfarrer, die Pfarrerin hat eine sehr wichtige Rolle in der chinesischen Kirche, hat grosse Anerkennung. Und man muss sehr betonen, dass die Kirche in China sehr stark von Frauen geprägt wird. Das ist eine Frauenkirche. Kirchenmitglieder sind so 70% Frauen, aber auch in der Führungsleitung gibt es sehr viele Frauen, die Führungsrollen einnehmen. In der höchsten Führungsebene ist es dann wiederum Männer, die dominieren, aber Frauen spielen wichtige Rollen und was auch sehr wichtig ist, Frauen spielen eine grosse Rolle auch so in einem Bereich von Freiwilligenarbeit und aber auch so lokaler Kirchenführung und haben damit quasi ein Stück weit eine zivilgesellschaftliche Nischen entdeckt, wo sie sehr aktiv können sie.
Und was macht, also warum fällt das Christentum auf so einen fruchtbaren Boden in China? Also was macht das so attraktiv?
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Ein Grund ist, dass der staatlich verordnete Atheismus für viele, da fehlt einfach etwas für viele Menschen.
Und der wird noch verordnet?
Der wird also immer noch verordnet,
ist in
massiv.
Der Parteipolitik sehr
Jawohl.
Präsent.
Massiv. Und das ist eine gewisse metaphysische Kälte, könnte man sagen.
Aber was spürt man das? Also wie würde ich das spüren, dass mir Atheismus verordnet wird?
Ja, in dem zum Beispiel, also gut, das ist mehr Nationalismus dann, aber dass Nationalhymne gesungen wird, gefördert wird, dass eben auch Marxismus unterrichtet wird, dass die Lehrsätze vom, es ist ja ein Marxismus oder ein Sozialismus mit chinesischen Charakteristika, dass überall die Leitsätze vom Xi Jinping die Gedanken aufgehängt werden und dass man die sozusagen ständig auch indoktriniert bekommt, dass die ganze, der Unterricht ist sehr stark auf Indoktrination aus. Und da hat es für sozusagen andere Elemente, emotionale Elemente, aber auch sozusagen eben die spirituelle Dimension hat es wenig Platz. Und dann gibt es natürlich teilweise quasi, dass der Staat fast in gewisse typische Fest versucht zu fördern, wo dann sollen die christlichen Feste verdrängen. Oder,
also an Weihnachten gibt es irgendeinen Parteitag oder was?
Ja, nicht um nicht gerade Parteitag. Es gibt einen christlichen, nein, es gibt einen chinesischen traditionellen Festtag, wo dann teilweise gefördert wird. Oder um Osterzeit gibt es auch einen traditionellen chinesischen Festtag, der gefördert wird. Man versucht dann so die traditionellen chinesischen Festtage zu fördern, um ein Stück weit das atmosphärische, die atmosphärische Kälte ein Stück weit zu kompensieren. Aber die ganze Indoktrination, das Unterrichten von marxistischen Grundsätzen mit chinesischen Charakteristika hat etwas emotional und spirituell Kühles. Und also da im Gegensatz dazu sind eben Religionsgemeinschaften am Wachsen. Nicht nur das Christentum, aber das Christentum ganz besonders. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass China hat eine sehr starke Gemeinschaft gelebt. Und die Gemeinschaft, also Familiengemeinschaft. Und die Familiengemeinschaft ist vom Staat zerstört worden durch die jahrzehntelange Einkindpolitik. Und die Einkindpolitik hat wirklich dazu geführt, dass es eine Vereinsamung auch gegeben hat, also innerhalb von diesen Familien, und eine massive Belastung. Und die Chinesen haben etwas sehr stark familienbezogenes. Und die Kirchen haben es ganz stark geschafft, quasi Ersatzfamilien zu werden. Also Familie ist quasi die wichtigste Metapher für Kirche. Wir sind eine Familie. Und damit finden viele von diesen Menschen in China finden in der Kirche quasi eine Ersatzfamilie, wo eben nicht die strenge Eichenpolitik herrscht, wo man eben quasi einen grösseren Clan erlebt, wo man sich gegenseitig hilft, gegenseitig sich als Familie versteht und dann ein Stück weit eben auch die familiäre Wärme und Gemeinschaftlichkeit erlebt, wo man in China nicht hat. Und dann ein anderer Punkt ist natürlich, dass die enorme Technisierung, der enorme wirtschaftliche Aufschwung, den es gegeben hat über die letzten Jahrzehnte, der hat zu einer totalen Zerstörung von der Lebenswelten geführt und auch zu einer Unterhöhlung von traditionellen Werten. Also das sind eben auch die familiären Werte, aber das sind auch andere Werte. Auch Wert von Korrektheit, von Moral. Und dort tritt das Christentum auch in eine Nische quasi, wo es extreme Attraktivität hat.
Jetzt, wenn du das so beschreibst, ist das ja eben sehr... Also es geht um Gemeinschaft, es geht um kollektive Werte. Da müsste der Staat ja eigentlich fast froh sein, dass die Kirche in diese Lücken hineingeht. Weil am Schluss wird ja auch, also gerade die Partei ist ja, also es geht ja nichts über Einheit, es geht nichts über, ja, glaube ich, auch einen gewissen gesellschaftlichen Frieden. Also ist das vielleicht sogar so, dass die Partei merkt, ja, die christlichen Kirchen sind nicht nur Bedrohung, sondern die füllen uns auch eine Lücke?
Ja, das ist zum Teil der Fall gewesen, jetzt, wenn man quasi geschichtlich die letzten 40 Jahre zurückschaut. Das ist zum Teil so gewesen, hat der Staat durchaus das Wachstum fast teilweise auch begrüßt, weil es ein Stück weit einen Ersatz geliefert hat für etwas, was gefehlt hat. Man hat gewusst, Christen sind relativ moralisch, sind tendieren darauf, weniger zu korrupt sein und so weiter. Aber indem das Christentum so massiv gewachsen ist, ist es immer mehr zu einer Bedrohung geworden für die Partei. Also quasi, bist du Christ? Du kannst nicht beides sein in China.
Also gibt es einen Loyalitätskonflikt?
Jawohl, es gibt einen Loyalitätskonflikt. Bist du Christ oder bist du ein Mitglied von der Partei?
Also in der Partei gibt es keine Christen? Also
nein, offen nicht. Ich habe einmal ein Mitglied von der kommunistischen Partei getauft. Aber sie ist auf dem Weg raus gewesen. Sie wohnt auch nicht mehr jetzt in China. Es ist illegal. Also, und die ist dann auch eigentlich sie ist in einen Untergrund oder in eine Hauskirche gegangen. Und zwar 50 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt, weil sie nicht hat wollen vermeiden, dass man sie kennt. Aber ich meine, der Staat hat sie immer wahrscheinlich irgendwie auf dem Radar gehabt. Aber eben, man darf nicht offiziellerweise als Parteimitglied auch in der Kirche sein. Ja, und das Christentum ist so massiv gewachsen, dass möglich ist, dass gibt es verschiedene Schätzungen, dass unterdessen mehr Leute in China Mitglied sind von der christlichen Kirche oder christlichen Glauben haben, als dass sie in der Partei sind. Und damit kommt natürlich die Partei in einer massiven, kommt die Parteileitung, hat das Gefühl, das ist ein Konkurrent. Und zum anderen, und das ist auch ein wichtiger Grund, das Christentum ist letztlich auch wenn es ein streng kontrolliertes Christentum ist, ist ein schwieriger Partner, weil eben der liebe Gott nicht zu irgendeinem Herrscher von einem Land ist. Der Xi Jinping oder jeder chinesische Herrscher hat ultimative Anerkennung und Loyalität von seinen Subjekten erwartet. Und Christen werden nicht ultimative Loyalität einem irdischen Herrscher geben. Und Christentum ist eine transnationale Gemeinschaft. Natürlich, es hat auch christlichen Nationalismus gegeben. Man kennt es von Deutschland im Zweiten Weltkrieg, man kennt es von Russland heute. Aber ein rechtes Christentum und vor allem eins, wo dann noch auch in einem Konflikt steht mit dem Staat, wie die nicht registrierten Kirchen, die sind grundsätzlich transnational orientiert und werden nicht nationalistisch gesehen sein.
Und welche Rolle spielt die soziale Dimension? Also eben, wir feiern jetzt 500 Jahre Übergabe von der Frau Münsterabtei, 500 Jahre Ittinger Klostersturm, also die Reformation war ja auch eine Bewegung, die soziale Auswüchse hatte und auch zu sozialen Revolten geführt hat, weil die Bauern gefunden haben, ja, wenn alle vor Gott gleich sind, warum dann muss ich mich ausnutzen lassen von meinen Herrschern. Spielt das auch eine Rolle? Also dass man so ein bisschen soziale Unruhe fürchtet, oder?
Man fürchtet das durchaus. Das ist natürlich, das ist auch mit der Grund, wieso das Christentum unterdrückt wird. Also, es hätte mal im 19. Jahrhundert hätte zum Beispiel eine Revolutionsbewegung gegeben. Also, vergleichbar mit der puren Revolte im 16. Jahrhundert während der Reformationszeit. Das war die Taiping Rebellion gewesen. Und das kann auch interpretiert werden quasi als eine proto-marxistische oder eine proto-sozialistische Revolution. Das ist eine Vision gewesen von Egalität und noch unter der Zeit vom Kaisertum. Und sie sind sehr erfolgreich gewesen, bis sie dann zuletzt vom Kaisertum ironischerweise in Zusammenarbeit mit der kolonialen Macht niedergeschlagen worden ist. Und die Taiping-Rebellion, die hat sich zum Teil jedenfalls auf ein stark sinisiertes, also kontextuell gemachtes Christentum gestützt. Also der Anführer von dem Taiping, der ist quasi christlich, zum Teil zumindest christlich inspiriert gewesen.
Zumindest in Hongkong ist es ja so gewesen, dass auch die Demokratiebewegung christlich inspiriert gewesen ist.
Ja.
Also einerseits, wie ist das eigentlich jetzt, die Lage in Hongkong? Also ist die Demokratiebewegung, hat man die weggedruckt?
Ja. Es ist vielleicht zu leicht zu viel gesagt, wenn man sagt, es ist christlich inspiriert gewesen. Aber viele von den wichtigen Leuten in dieser Bewegung sind Christen gewesen und die haben durchaus auch christliche Motive gehabt, aber es ist eine zivilgesellschaftliche Bewegung war, die einfach Demokratie hat wollen. Und es haben hier Christen und Nichtchristen haben absolut unproblematisch zusammengeschafft. Es ist in keiner Weise eine christliche Bewegung gewesen, aber es sind viele Leute, tragende Leute, sind Christen gewesen. Und ja, von denen ist im Moment, die sind alle im Gefängnis. Und ich kann sie zum Teil besuchen und zum Teil nicht. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist mir klar zu verstehen gegeben worden, dass ich die nicht soll besuchen und jetzt ich muss sehr viel Vorsicht walten lassen, um mit ihnen und kann so ganz ansatzweise kann ich ein bisschen mitreden, aber ich muss mich kurz halten, nicht zu viel und so weiter. Aber die sind jetzt eigentlich alle im Gefängnis. In diesen Tagen wird jetzt quasi verhandelt über die Strafdauer und in den nächsten paar Wochen sollten sie dann wissen, wie lange sie im Gefängnis sollten sein. Und viele sind natürlich weggegangen von Hongkong. Also es gibt im Moment eigentlich keine Demokratiebewegung mehr in Hongkong, es ist zu gefährlich.
Und in China?
Dasselbe, es ist noch gefährlicher. Es ist noch gefährlicher. Es ist einfach, dort haben die Leute eine längere Geschichte vom Wissen, dass man muss vorsichtig sein. Aber es gibt natürlich immer auch wieder Leute, die es probieren und die sich nicht einschüchtern lassen wollen. Aber viele von denen enden dann eben auch im Gefängnis oder in juristischen Disput. Und es ist zurzeit nicht viel an Demokratiebewegung da. Was nicht heisst, dass es nicht auch plötzlich passieren kann. Die Chinesen sind sehr schlau im sich auch quasi verstecken und warten, bis der rechte Moment kommt.
Wir sind eben bei dem gewesen, wo das Christentum oder das wachsende Christentum auch zur Bedrohung kann werden für den Einparteienstaat. Jetzt tut er aber zugleich, eben je nach Provinz, können die registrierten Kirchen zumindest auch öffentlich auftreten, dürfen wachsen. Was ist so das Ziel von dieser Registrierungspolitik vom Staat? Also versucht man da etwas zu kontrollieren?
Ja, man versucht damit quasi auch nicht unähnlich, wie man das auch in der westlichen Geschichte in Europa gesehen hat. Der Staat versucht damit quasi Religionsgemeinschaften ein Stück weit zu bevormunden. Also dem Staat zu unterstellen. Also sozusagen, wer ist letztliche Autorität auch in religiösen Fragen? Und da hat ein Stück weit ja die Reformation auch klar gemacht, quasi
der Rat entscheidet,
oder? Genau, und hat da auch etwas zu sagen.
Der Schiedsrichter bei der Disputation.
Ja, genau, der Rat ist also sozusagen eine zivile politische Wesen, die natürlich dann sich auch als christlich versteht. Das sind ja alles auch Christen gewesen, Mitglieder von der Kirche.
Das ist Differenz.
Das ist natürlich Differenz, ja. Aber sozusagen die Idee, dass der Staat auch in religiösen Belang Autorität hat, der macht in Europa durchaus auch Sinn. Darum hat eigentlich traditionell Europa ein grösseres Verständnis gegenüber dem Staat-Kirchen-Arrangement, wie es in China herrscht, als zum Beispiel Amerika. Weil sozusagen ein wichtiges Resultat vom 30-jährigen Krieg, der unterdessen 400 Jahre zurückliegt, oder? Aber das sind lang anhaltende Wirkungen, ist, dass Religion führt quasi eher zum Konflikt als zum Frieden. Und damit Frieden besteht, braucht man einen Staat, einen starken Staat, wo eben quasi die Religion oder die verschiedenen Vertreter von diesen Kirchen, die sich da die Köpfe einschlagen, tut voneinander als besänftigen und versucht, den Frieden zu behalten. Und das hat dazu geführt, dass im europäischen Staatswesen eigentlich der Staat relativ stark ist. Und im Gegensatz zu den USA, wo der Staat eher die Idee ist, dass der Staat schwach sein soll.
Genau, aber in unserer Wahrnehmung, aber es ist vielleicht jetzt eben die westliche Perspektive, nehmen wir ja wahr, dass man sagt, die Rolle vom Staat, die fördert die Religionsfreiheit, eben die gibt die Kultusfreiheit, die gibt den Religionen auch Raum. Jetzt ich so intuitiv denke, wenn der kommunistische Einparteienstaat da christliche Kirche, die zwingt, sich zu registrieren, dann tendiere ich das eher zu lesen als ein Einschränken von der Religionsfreiheit. Wäre das falsch?
Nein, das ist natürlich eine Einschränkung, oder das ist einfach eine Kontrolle. Also sozusagen wie auch die Kirche muss sich strikt an die staatlichen Gesetze halten. Und die sind zum Beispiel, sagen eben, dass sich jede Gemeinschaft, jede zivilgesellschaftliche Gruppierung muss sich registrieren lassen, sodass der Staat weiss, was da passiert. Und der Staat gibt sozusagen Rahmenbedingungen ab, was zum Beispiel im Curriculum steht von einer theologischen Ausbildung. Ich meine, auch das hat man kennt man aus der Geschichte von Europa, dass der Staat quasi sicher macht, dass innerhalb von diesen Kirchen etwas gelehrt wird, wo nicht jetzt gegen den Staat ist.
Also verlangt dann der Staat auch das Bekenntnis quasi zur Staatsdoktrin von diesen Kirchen?
Durchaus, ja. Ja. Ja.
Und die Untergrundkirchen, wo du gesagt hast, oder die nicht registrierten, besser gesagt, die verweigern das, ja. Bekenntnis, oder was?
Also, ich vermeide den Begriff Untergrundkirche, weil...
Es klingt so ein bisschen gefährlich.
Leider gibt es keinen Untergrund mehr, weil der Staat ist so überall, dass der quasi wirklich alles weiss. Hauskirche, da habe ich den Begriff Hauskirche vermeide traditionell auch eher, weil die Kirchen quasi so gross sind, dass sie nicht mehr in einem Hausplatz haben oder in einem Zimmerli. Unterdessen stimmt er allerdings wieder eher, weil eigentlich die grossen, nicht registrierten Kirchen sind so stark unter Druck gekommen, dass sie sich quasi haben müssen auflösen und jetzt eigentlich in diesen nicht registrierten Gemeinschaften im kleinen Gruppen Gottesdienst geführt wird und in privaten Räumlichkeiten. In dem Sinn kann man sagen, ist wieder eher quasi ein Wechsel zu einer Hauskirche oder sogar vielleicht eben einer Untergrundkirche, weil es ist doch möglich, dass der Staat jetzt einfach meint, das ist ein privater Anlass, ein privates Nachtessen, aber die Leute kommen eigentlich zusammen zum Gottesdienst feiern.
Und wenn du sagst, der Staat weiss alles, warum weiss er alles? Also hat so ein dichtes Netz ja. an Spitzel?
Oder? Nein, an Überwachungskameras. Also wenn ich dort illegal über die Straße gehe, dann kann ich grundsätzlich nachher direkt ein SMS bekommen vom Staat, wo man sagt, du solltest nicht über die Straße gehen. Weil sie mich erkennen, weil sie mein Gesicht erkennen über irgendeine Kamera und das ist mit meinen Daten kurz geschlossen, mit meiner Telefonnummer oder was immer und das ist grundsätzlich möglich.
Und an der Kirche hat es auch Kamera
gesehen. Und an der Kirche hat es auch Kamera, genau. Wobei eben in den nicht registrierten dann grundsätzlich eben nicht. Aber wenn jetzt jemand, der bekannt ist als Christ, oder ich meine, es gibt über jede Person, es gibt enormes Fähigkeit von Daten zu verarbeiten zu jedem Bürger und wenn eben über mich bekannt ist, ich bin ein Christ und jetzt gehe ich immer wieder an einer bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort, dann wird mir und dann vielleicht die gewisse andere eben auch, dann kann man aus dem schließen, das sind Christen und die gehen jetzt zu einem Versammlungspunkt. Das lässt sich wahrscheinlich kaum vermeiden. Aber das probieren die Leute und was sie zum Beispiel machen, was ich jetzt wieder teilweise höre, ist, dass man das Telefon daheim lässt oder das Telefon abstellt oder dass man ein zweites Telefon hat, das man dann mitnimmt, weil wenn man erwischt wird, dann nicht Telefon, das ist schon suspekt, aber dass das dann sozusagen ein Telefon ist, das quasi frisiert ist, also wo sehr harmlos ist. Oder eine andere Variante ist, und das ist absolut wie zur Zeit von der Kulturrevolution, dass Christen teilweise in den Morgengrauen irgendwo sich in einem Aussenraum versammeln, also weg von Zivilisationen, also vor allem in ländlichen Gebieten, und dort ihre Gottesdienst feiern. Also das sind Storys, die ich höre. Ich weiss nicht, wie stark das verbreitet ist, aber meine Quellen sind natürlich eine Vielfalt an verschiedenen Websites und so weiter und Newsletters, die ich lese. Plus, dann, dass ich habe Studierende, die von China kommen, die bei uns studieren. Viele von denen eben auch von nicht registrierten Kirchen.
Und was haben die jetzt befürchtet? Oder was ist...
Also reine Teilnahme an einer nicht registrierten Kirche ist normalerweise nicht das Problem. Du wirst dann vielleicht eingeladen zu einem Tee und so. Das ist das berühmte Tee trinken. Also du wirst nicht gerade verprügelt oder ins Gefängnis kommen und so. Aber man verwarnt dich oder das Verwarnen kann dann sehr freundliche Züge annehmen.
Also man sagt nur schon, ich sehe dich.
Ja, genau. Mhm. Man sagt, ja, ich habe dich schon gesehen und so. Und ja, wieso gehst du denn nicht da in die anderen Kirchen? Und ist es gut dort? Und so. Also das sehr, sehr harmlos wirken, aber das ist natürlich immer quasi mit einer Warnung und dann heisst es vielleicht, ja, ist vielleicht besser, wenn du nicht gehst, weißt, das ist nicht registriert und so. Und das freundlich sagen, weißt, besser, dass du nicht gehst, meint, das ist eine schwere Warnung. Aber wenn du natürlich dort in der Kirche dann ein Amt drin hast, also quasi ein wichtiger Teil, eine Führungsperson bist, dann hast du dann auch schon dann auch Problem. Aber auch wiederum, es ist eben alles nicht so schwarz und weiß. Es kann sein, dass du kannst durchaus gut leben damit. Aber wenn dann das zum Beispiel die Kirche zu gross wächst, oder wenn du anfängst, dich vernetzen mit Pfarrer von so nicht registrierten Kirchen an anderen Orten in China und so weiter, dann sieht man, machst du da ein Netzwerk, dann wird es gefährlich. Und dann haben sie also gar keine Freude mehr.
Und was sind das für Kirchen, also die nicht registriert? Wie sind die theologisch ausgerichtet? Gibt es da irgendwie...
Also vielleicht noch, das ist, geht zurück zu der Frage, die du gestellt hast, auch bei den Registrierten. Die sind nicht grundsätzlich anders. Man muss sich vorstellen, das Christentum in China ist zum Teil pentekostal, aber es ist viel mehr noch eigentlich evangelikal. Evangelikal, das bedeutet eben quasi die christianisierte Form vom Konfuzianismus. Das heisst, es ist sozial eher konservativ, punkto typisch Sexualmoral oder so Sachen, sehr konservativ, auch durchaus konservativ in politischen Fragen. Man explizit hat man in keiner Weise irgendwie eine befreiungstheologische Vision oder so von Befreiung, Christentum und Befreiung und so weiter.
Also aber Recht und Ordnung sind wichtig.
Eigentlich Recht und Ordnung ist durchaus wichtig, aber implizit ihre Gefahr besteht, und das macht sie vielleicht sogar noch gefährlicher, gerade weil sie eigentlich sehr brav sind, weil sie eigentlich sehr konservativ sind, aber letztlich einen anderen Gott arbeiten als der staatlich Verordnete, sind sie eigentlich eben durchaus auch gefährlich. Also sie sind evangelikal, auch im Hinblick darauf, dass sie enorme Liebe haben für die Bibel. Die Bibel hat im chinesischen Kontext einen ganz wichtigen Stellenwert. Das hat auch wieder historische Gründe. Das hängt auch damit zusammen, dass die Schrift ist etwas sehr Besonderes. Ich meine, wir kennen ja all die chinesischen Schriftzeichen. Das ist furchtbar schwierig, aber sie sind auch wahnsinnig schön. Die Leute haben eine grosse Liebe zum geschriebenen Wort. Aber die Bibel ist eben auch... Also man hat auch die Erfahrung von der Kulturrevolution, das ist die Zeit der 60er, 70er, also 66 bis 76, wo der Mao quasi versucht hat, mit der Kulturrevolution alle alten Brüche zu überwerfen, aber letztlich ist es darum gegangen, um Macht zu erhalten. Das ist politisch, er hat jetzt versucht, durchzusetzen gegen ein paar Parteikonkurrenten. Und das war eine sehr chaotische Zeit, eine sehr schwierige Zeit. Und jetzt sind die Christen massiv unter Druck gekommen. Und es gibt so viele Geschichten, so wie jemand dann irgendwo die Bibel versteckt hat oder wie eben die Leute angefangen haben, die Bibel memorisieren, also auswendig lernen. Und darum hat das jetzt sich, das ist quasi das Kennzeichen geworden von chinesischem Christentum, dass man eine enorme Liebe hat zur Bibel und das auch heute noch, also dass man Bibeltext, wichtige Texte eben auswendig lernt.
Du lehrst in Hongkong Theologie. Was hast du gelehrt in Hongkong als Theologe?
Also als ökumenischer Mitarbeiter im globalen Süden zu leben und zu lehren und zu arbeiten, ist immer eine enorme und eine sehr schöne Lernerfahrung. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe gelernt natürlich die enorme Relevanz von Christentum in Strukturen, wo die Zivilgesellschaft nicht so stark ist, wo sehr viel praktischen Mangel gibt, aber eben auch zivilgesellschaftlichen, sozialen Mangel, wo das Christentum eine enorm grosse Rolle spielt im Sozialwesen, im Bildungswesen, aber eben auch in diesen Bereichen von Sinnstrukturen schaffen, Gemeinschaft schaffen und so weiter, Räume schaffen, wo auch quasi freiheitlicher Diskurs möglich ist, wo nicht staatliche Kontrolle besteht. All das habe ich gelernt. Ich habe natürlich zuerst Chinesisch gelernt, und gelernt, dass das Christentum eben nicht einfach, und das ist ganz wichtig, das Christentum eben nicht einfach ein westlicher Import ist. Das Christentum in China, in Hongkong, ist etwas Lokales. Es geht zurück in China auf eine Geschichte vom 7. Jahrhundert, also seit 1400 Jahren, also grosse Teile von Europa haben im 7. Jahrhundert das Christentum noch nicht kennt. Und China hat es, also natürlich, das sind auch wieder kleine Teile gewesen, aber die ersten Spuren gehen auf 7. Jahrhundert. Man muss zwingend davon wegkommen, das ist mir ein ganz grosses Anliegen, dass man das Christentum als etwas Westliches sieht. Das Christentum ist etwas, heutzutage sowieso etwas Asiatisches und etwas Afrikanisches, aber es ist eine globale Religion, wo überall verschiedene Formen, in verschiedenen Formen gelebt wird, in verschiedenen Intensitäten auch. Und das auch als, ich sage immer auch, wenn ich in der Schweiz bin, natürlich, da in der Schweiz erleben wir einen gewissen Bedeutungsverlust vom Christentum, von christlichen Kirchen, aber gleichzeitig ist das Christentum eine globale Glaubensgemeinschaft und weltweit kenne ich enorm viele Orte, wo es massiv boomt und auch in einer Vielfalt und in einer Vitalität boomt, wo sehr vielversprechend ist.
Wie hat sich auch dein China-Bild verändert? Also du hast beschrieben, dass China sehr ein komplexes Land ist. Es gibt ja auch die Haltung, wo man sagt, ja, China ist ein Erfolgsmodell in Bezug auf die Bekämpfung vom Hunger. Auch da, man kann sagen, Menschenrechte, wie wir sie verstehen, sind dort vielleicht relativ und werden anders gewichtet. Eben Stichwort das Recht auf Nahrung, wo ja China sehr postuliert und sagt, ja, das ist wichtiger als Meinungsfreiheit. ja, ist das etwas, wo wie, jemand, der eben auch die Demokratiebewegung in Hongkong näher mitbekommen hat, wie tönt das in deinen Ohren? So, wenn man sagt, ja, eigentlich ist, hat es China ja richtig gemacht.
Ja, das klingt für mich schon sehr zynisch. Also, weil, ich habe eine grosse Anerkennung für vieles Grossartiges, was China geschaffen hat. Und ich kann nicht dort leben als ein Find von China. Ich liebe das Land, ich liebe Leute dort, ich bin gerne in China gewesen. Ich bin jetzt aber seit viereinhalb Jahren bin ich nicht mehr gewesen. Also vor allem wegen Covid, aber unterdessen auch aus gewissen Sicherheitsbedenken. Und auch, weil jetzt die jüngste Erfahrung, wenn ich Freunde treffe, gute Leute, die jetzt im Gefängnis sind aufgrund von der chinesischen Regierung, das ist extrem schmerzhaft. Das ist total, also ich jedes Mal, wenn ich die treffe, muss ich also schwer schlucken und gehe mit sehr schwerem Herz aus dem Gefängnis raus. Und wenn ich an die denke, kommen mir regelmässig Tränen. Es ist außerordentlich traurig, dass Leute einfach eingeschlossen werden und ich finde einfach, es ist absurd, das gegenüber, sich gegenüberzustellen. Ja, logisch ist, genug Essen zu haben, eine grossartige Errungenschaft und ist eine Leistung und ist ein Menschenrecht. Aber das heisst ja nicht, dass man dann für das muss irgendwie, das hat ja keinen Zusammenhang, dass man für die, das muss die Leute einsperren. Also man kann die Leute, nicht hungern lassen, ohne dass man irgendwie Leute muss einsperren. Ich sehe dort keinen Zusammenhang. Und um quasi die Ordnung beizubehalten und so, das sind sozusagen die paar hundert Menschen sind als Opfer, um damit die anderen können genug zu essen haben. Ich sehe den Zusammenhang einfach nicht. Das ist eine absurde Verbindung.
Mhm. Aber das heisst schon, wenn du nicht mehr nach China reist, ist auch ein Sicherheitsbedenken. In Hongkong ist das Leben weiterhin noch freier oder anders? Oder ist das einfach das Zuhause, wo du dich halt besser kannst einschätzen kannst, was kann man leisten und was nicht?
Es ist beides. Also ich muss ganz klar sagen, Hongkong ist nach wie vor, auch mit all den Veränderungen, die in den letzten 4-5 Jahren passiert sind, ist nach wie vor anders als China. Es gibt sehr viel mehr Freiheiten, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich möchte eigentlich ein Preisschlaf für Hongkong. Hongkong ist eine grossartig schöne Stadt und durchschnittliche Besucher, wer immer kommt, der merkt nichts davon. Also Hongkong ist eine vitale Stadt, eine lebendige Stadt. Es ist ein von der schönsten, ich finde es geografisch ein von der ganz schönen Orten in der Welt, weil es ist eine vibrierende Grossstadt und gleichzeitig hat sie wunderschöne Grünflächen.
Kein Abkommen mit Hongkong Tourismus.
Gar nicht, aber meine Frau arbeitet eigentlich im Tourismus. Meine Frau arbeitet im Tourismus, aber ich bin begeistert, also, und ich sage das überall. Das ist, wir sind zum Teil sind wir seit 28 Jahren glücklich in Hongkong, weil wir regelmässig können laufen gehen. Und es gibt die verrücktesten Wasserfälle. Also das stellt mit ein bisschen wärmerem Wasser als Verzaska, das stellt also Verzaska durchaus in Schatten. Also das kennt man nicht, aber man kann es finden. Es gibt wunderschöne Bergbächs, es gibt Wasserfälle, wo man allein ist, kein Mensch ist. Man kann weg von der Stadt in die Natur, man sieht Affen, man sieht Wildtiere. Es ist gross, es hat Meer, es ist warm, es ist ein sehr schöner Ort und es ist durchaus auch freiheitlich noch besser als in China. Aber die Freiheiten sind eingeschränkt. Und zwar massiv eingeschränkt gegenüber 5 Jahre früher. Aber weil es halt in gleicher Zeit auch die Situation in China weiter verschlechtert hat, ist Hongkong nach wie vor nicht einfach just like any other Chinese city, wie das teilweise gesagt wird. Das ist nicht einfach wie irgendeine andere chinesische Stadt. Im Moment zumindest noch. Und das würde ich sehr schwer behaupten, auch gegenüber einigen von meinen Freunden in Hongkong eigentlich.
Und hast du das gemerkt, auch persönlich gemerkt oder mehr in deinem Umfeld, die Veränderung jetzt in den letzten 5 Jahren, also die Einschränkung von Freiheit, dass ja, du auch vorsichtiger geworden bist? Oder?
Ja.
Merkst du, dass dir engere Grenzen gesetzt
sind? Ja, schon. Also man ist schon sich immer auch bewusst, gewisse Sachen muss man vorsichtig sein zu sagen. Es gibt Momente, wo ich mit Leuten rede, wo ich das Telefon abstelle, wo ich das Telefon dann auch in einen anderen Raum tue. Es gibt gewisse Leute, wo ich weiss, es ist allenfalls heikel, wenn ich in Verbindung mit denen gesehen werde, wo ich dann das Telefon abstelle. Ich habe kürzlich ein Buch geschrieben zum Christentum in Hongkong und dort habe ich auch lokale Leute, bevor ich es gedruckt habe.
Also du behaltest die Kontakte dann, aber du
versuchst
es keinem zu behalten.
Ja, ja. Und dann habe ich das Manuskript einigen Leuten zu lesen gegeben und dann auch, die haben dann auch darauf hingewiesen, hey, das sei besser nicht. Und ich habe mich ein Stück weit habe gewisse Sachen zurückgenommen, einfach weil es ein bisschen heikel ist, weil ich, also man kann sagen, das ist eine Form von Selbstzensur. Ich tue gewisse Sachen wohl im Unterricht nicht ansprechen, aber die Leute wissen es natürlich, also die Leute sind gescheit. Und das ist eben auch das Schöne, dass die Leute durchaus wissen, um was es geht. Und das Verrückte ist, und das ist für mich eine wahnsinnige auch Erfahrung von der Bibellektüre. Die Bibel ist ja in einem ähnlichen Kontext entstanden, von massiver Unterdrückung. Also das ist die, da jetzt einerseits die römische Kolonialmacht gegeben, die brutal vorgegangen ist, und dann jetzt lokale Eliten gegeben, also herodianische Königshaus, die hohen Priester, die quasi Buddies gewesen sind mit dem herodianischen Königshaus.
Die Registrierten.
Das sind genau, die Registrierten. Also das ist eine Art auch quasi wie eine Doppelherrschaft gewesen, römische Kolonialmacht und lokale Eliten. Und die junge christliche Gemeinde, die sind in dieser massiven Unterdrückungssituation gewachsen, entstanden. Jesus ist ja dann quasi ein politisches Opfer. Also natürlich, es ist auch hat eine theologische Dimension, aber man kann das durchaus auch als in einem politischen Diskurs verstehen. Da ist ein Störer, der hat die Ordnung gestört und hat müssen aus dem Weg. Und die ganze Geschichte, die redet eigentlich quasi in kodierter Form. Es drückt es den Widerstand aus. Also zum Beispiel, wenn man sagt, der Advent oder die Wiederkunft oder die Parousia, also das heisst das griechische Wort für Wiederkunft, dann ist das quasi ein Persiflage von der Ankunft vom König, vom Herodes, der einmarschiert in die Stadt. Und die ganze Geschichte vom Einzug in Jerusalem kann man, es gibt verschiedene Interpretationen, aber man kann es lesen als quasi ein Persiflage auf den triumphalen Einzug vom König. Mir ist das mal aufgefallen, als ich musste predigen über eine Passage in der Bibel, Lukas 3, wo er damit anfängt, im so und so vielten Jahr vom Kaiser Augustus und im so und so vielten Jahr vom Pontius Pilatus und im so und so vielten Jahr von diesem und seinem hohen Priester und so weiter. Und da ist da die ganze Herrschaftsstruktur aufgeführt worden. Und dann irgendwie Vers 6 heisst, da ist die Johannes der Täufer auftaucht. Und Johannes der Täufer ist eine absolut gegenkulturelle Figur. Das ist ein absoluter, der hat irgendwie, das ist ein Hippie, könnte man sagen. Also der ist da im Gewand ist oder hergekommen und hat alles in Frage gestellt. Und aus dem, der Johannesbewegung und dann der Jesusbewegung, ist etwas radikal Neues entstanden, wo die ganze Herrschaftsstruktur unterminiert hat. Und das ist eine Art, wie sozusagen, wie die, das ist eine Geschichte, die sehr ähnlich ist mit dem, was jetzt passiert. Und das ist für mich, als ich als Theologe hier in Zürich bin, ich aufgewachsen mit einem der Grundelemente von unserem Unterricht, war quasi der Lessingsche garstige Graben zwischen damals und heute. Also sozusagen, ich musste als Theologe lernen, wie kann man denn den garstigen Graben von damals.
Das uralte Buch, wie macht man das genau, jetzt verständlich
für genau. Und im zur Frage, was habe ich gelernt? Eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe, und zwar ganz speziell in den letzten Jahren, jetzt nach den letzten 5 Jahren, ist, dass eigentlich der garstige Graben ist nicht relevant, weil man erlebt sich quasi wie in dieser Geschichte inne. Also das ist nicht mehr plötzlich eine fremde Geschichte, die vor 2000 Jahren passiert ist, sondern das ist die Geschichte, die jetzt weitergeht.
Mhm.
Und das finde ich grossartig. Und dort merkt man dann auch, wow, das ist die biblische Geschichte, die hat eine Tiefe, die ganz besonders auch Gemeinschaften, christliche Gemeinschaften in Unterdrückungssituationen einfach selbstverständlich verstehen.
Mhm. Ja. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch. Noch gute Zeit in der Schweiz. Und eben hoffentlich noch viel Schweizer Spiel an der EM. Genau. Und dann wieder gute Rückkehr nach Ankommen. Vielen Dank für den Besuch.
Danke.
Schick's. Ciao miteinander.